Ja, es soll um die Ehe gehen. Das siebte Gebot spricht davon, kurz, du sollst nicht die Ehe brechen. So kennen wir das. Das siebte Gebot aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Aber manchmal ist einem eben auch nach Umtauschen zumute. Nicht nur diesem Ehepaar hier, was wir gerade gesehen haben. Und ich lese uns mal einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 19. Können mal alle gut zuhören. Auch da ging es schon sozusagen um das Thema Umtauschen. Da kamen einige Pharisäer zu Jesus und versuchten ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn, ist es erlaubt, dass ein Mann seine Frau aus jedem beliebigen Grund wegschickt? Jesus antwortete, habt ihr nicht gelesen, was in den Heiligen Schriften steht? Dort heißt es, dass Gott am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und er hat gesagt, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Die Pharisäer fragten, wie kann Mose dann vorschreiben, der Mann soll der Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen und sie wegschicken? Jesus antwortete, Mose hat euch die Ehescheidung nur zugestanden, weil ihr euer Herz gegen Gott verhärtet habt und damit eure Hartherzigkeit ans Licht kommt. Aber das war ursprünglich nicht so. Darum sage ich euch, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, ausgenommen den Fall, dass sie ihrerseits die Ehe gebrochen hat. Da sagten seine Jünger zu ihm, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, sollte man lieber gar nicht heiraten. Mein erster Punkt zum Thema Ehe. Heiraten, eine gute oder eine schlechte Idee? Fragezeichen. Die Statistiker sagen, 38% aller Haushalte in Deutschland werden von Singles, von Alleinstehenden bewohnt. 38%. Die Jünger haben sich das auch irgendwie überlegt, oder? Nach dem Abwägen aller Fürs und Widers kommen sie zu dem Schluss, ja, wenn das so steht zwischen Mann und Frau, wenn das so ist mit der Ehe, dann sollte man lieber gar nicht heiraten, oder? Die sind abgeschreckt durch die Konsequenzen, die Jesus da aufzeichnet. Ehe lebenslänglich, ohne Umtauschrecht, das ist zu viel verlangt. Zu großes Risiko, auf den falschen Mann oder die falsche Frau zu setzen. Und Menschen, auch die Jünger Jesu offensichtlich, scheuen das Risiko. Ich habe aber noch eine andere Zahl mitgebracht. Da ist eine Umfrage unter Jugendlichen, Shell-Studie genannt. Und da liest man, dass 50% aller Jugendliche unserer Tage von einer Ehe träumen, wohl doch von einer lebenslangen Ehe. Es gibt eben nicht nur die eine Meinung der Jünger, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, sollte man lieber gar nicht heiraten, sondern eben auch auf den ersten Seiten der Bibel nachzulesen, dieses Wort Gottes, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und zu ihm passt. Kann es sein, dass das so im Herzen eines jungen Menschen ist, dieser 50%, die sagen, ich träume von einer lebenslangen Ehe? Dieser Traum eines Adams, der eines Tages erwachte, seine Eva sah und sich freute und jubelte. Und Eva freute sich, in ihrem Adam einen Gefährten zu erblicken. Heiraten? Eine gute oder eine schlechte Idee? Was überwiegt in uns, in unseren Herzen? Wozu sind wir ermutigt worden? Oder andersrum gefragt, wozu ermutigen wir? Ermutigen wir auch unsere Kinder, unsere Enkelkinder? Zur Verbindlichkeit, auch in Beziehungen, oder zur Unverbindlichkeit? Zur Treue oder zur Treulosigkeit? Raten wir zum Bon oder sagen wir, die Entscheidung, sie steht? Kommt denn Ehe wirklich ohne Treue aus? Kommt Liebe ohne Treue aus? Oder verkommt Liebe ohne Treue nicht zur Liebelei? Zweiter Punkt, ich nenne ihn richtig heiraten. Das ist ja das schon, dass wir wahrscheinlich sagen würden, naja, eine lebenslange Ehe, gut, aber dann muss man natürlich auch richtig geheiratet haben. Und in der Tat, es kann ja diese Frage auftauchen in einer Ehe. Das ist ja die Frage der Pharisäer, die da zu Jesus kommen und die Jünger ins Nachdenken bringen. Diese Frage, die jede Ehe kennt, war es richtig zu heiraten? Oder eben noch spezieller zu fragen, war es richtig, dich zu heiraten? Dich, lieber Mann, dich, liebe Frau, zu heiraten? Da braucht es manchmal ja nur eine kleine Begebenheit, ein Wort, ein Widerwort und schon steht diese Frage im Raum. Warum habe ich dich eigentlich geheiratet? Ich habe eine Zeit lang bei Karstadt gearbeitet, von daher ist mir die Szene, die wir gesehen haben, nur zu gut vertraut. Ich weiß, wie wichtig das Kundinnen und Kunden war, diese Frage, kann ich das auch wieder umtauschen? Und wenn man die Frage mit Ja beantwortet hat, dann hat man gemerkt, den Leuten ging es besser. Da fiel ihnen leichter, den Kauf zu tätigen. Mit dem Bon in der Tasche, auf den man natürlich noch besonders hingewiesen hat, ja, den Kassenbon nicht zu verlieren, konnten sie in der Gewissheit nach Hause gehen, selbst wenn es meinem Mann, meiner Frau nicht gefällt oder ich selber nicht mehr so zufrieden bin, na gut, dann bringe ich es wieder zurück. Kann ich meinen Mann, meine Frau umtauschen? Ja, sicher, kannst du. Wenn du den Bon noch hast, was? Du hast gar keinen? Dann geht das leider nicht. Offensichtlich hat sich Gott das anders gedacht mit der Ehe, ohne Umtauschrecht. Gott nimmt keinen Ehemann, keine Ehefrau zurück. Gott will das nicht. Das sagt Jesus hier. Gott will das nicht. Und andersherum gesagt, Gott traut dem Menschen offensichtlich solche Entscheidungen zu, die lebenslange Konsequenzen haben. Gott traut uns das zu. Richtig heiraten heißt also, sich zu binden, an den einen, an die eine zu binden und nicht mehr diese Verbindung aufzulösen. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden, sagt Jesus in Matthäus 19, Vers 6. Die Bibel hat dafür ein Wort. Mann und Frau schließen einen Bund. Einen Bund der Liebe, einen Bund der Treue. Und dieser unauflösliche Bund wird schon bei den Propheten ein Bild für die Verbindung Gottes mit den Menschen. Im Alten Testament ist es diese Verbindung Gottes mit dem einen Volk Israel. Und diese Verbindung Gottes, die wird beleuchtet an dem Bild des Ehebundes. So wie Mann und Frau Treue zueinander schwören, vor dem Standesamt oder vor dem Traualtar, so gilt die Verbindung Gottes mit seinem Volk Israel. Unauflöslich. Das ist doch unvorstellbar, dass Gott einen Bund, den er geschlossen hat, wieder auflösen würde. Auflösen wollte. Nein, wir lesen nach im Alten, auch im Neuen Testament, dass Gott um sein Volk leidet. Er geht ihm nach, er versucht es wieder zu gewinnen. Im Alten Testament ist sogar davon die Rede, dass das Volk Israel ein ehebrecherisches Volk ist. Und dennoch hält Gott an diesem Volk fest. Er nimmt sich die Ehe als Bild. Die Propheten nehmen die Ehe als Bild und sagen, so stellt sich Gott zu seinem Volk. Ehe ist so gedacht, diese unauflösliche Verbindung zwischen Mann und Frau. Ehe, ich habe das mal so überlegt, wenn man sich das anschaut, wie Gott diese Welt ins Sein gerufen hat, an 6 Tagen. Und womit, was ist sozusagen die Krönung? Ja, wir sagen oft, der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Aber das stimmt doch gar nicht. Die Krönung der Schöpfung ist die Ehe. Dass er nämlich am Ende sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch Adam allein ist. Dem fehlt doch noch etwas. Und das Schöpfungsfinale ist dann die Ehe. Und es ist darum auch nicht erstaunlich, dass es nochmal die Ehe ist, die auch auf die Verbindung von Jesus Christus und die Gemeinde hinweist. Davon schreibt Paulus im Epheserbrief. Es ist ein wunderbares Kapitel, das 5. Kapitel im Epheserbrief. Dass Paulus sagen kann, so wie die Frau zum Mann aufschaut, so schaut die Gemeinde zu Jesus Christus auf. Und so wie ein Mann bereit ist, sich für seine Frau zu opfern, so ist Jesus bereit, sich für seine Gemeinde zu opfern. Das ist Ehe. Paulus sagt, das ist ein Geheimnis, das zu verstehen und zu erkennen, dass die Ehe wirklich dieses Schöpfungsfinale ist. Und die Ehe, das schon widerspiegelt, was zwischen Jesus und seiner Gemeinde sich spiegelt. Dieses Aufschauen und sich opfern. Das sind 2 Eckpfeiler für eine Ehe. Das heißt eben, um es nochmal anders zu sagen, und das sage ich auch mal ganz bewusst an die jungen Leute unter uns, Ehe hat mit Opfer zu tun. Ehe hat mit Opfer zu tun. So wie Jesus sich geopfert hat für die Gemeinde. Es gibt keine Ehe ohne Opfer. Und es gibt auch keine Ehe ohne Respekt voreinander. So wie die Gemeinde zu Jesus Christus aufschaut. Es gibt keine Ehe ohne Respekt voreinander. Und es gibt keine Ehe ohne Verantwortung für das Wohl des anderen. Das ist ja die Krux mit Adam und Eva. Darf ich uns das mal kurz in Erinnerung rufen? Sozusagen in ihren ersten Ehetagen schon. Da bricht etwas in ihrer Ehe. Sie brechen ein Gebot Gottes. Von außen beeinflusst. So ist das manchmal, dass man von außen beeinflusst wird. Durch das, was man hört. Durch das, was man sieht. Bei ihnen war es damals eine verbotene Frucht. Sie greifen nach der verbotenen Frucht. Jeder mag denken für sich, was das vielleicht bedeuten kann, auch für eine Ehe, solch eine verbotene Frucht. Sie greifen danach. Und wie reagieren sie darauf, als sie zur Rede gestellt werden von Gott? Als Gott Adam und Eva darauf anspricht, dass sie nach der verbotenen Frucht gesprochen haben, inmitten ihres Ehelebens. Da antwortet Adam, Gott, die Frau, die du Gott mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon. Da habe ich gegessen. Merken wir, woran Ehe scheitern kann? Wenn man sich aus der Verantwortung stehlen möchte. Und genau das ist es, was Adam hier tut. Er sagt, Gott, du kannst mich hier nicht verantwortlich machen für das, was in unserer Ehe schiefgelaufen ist. Du hast mir doch diese Frau an die Seite gestellt. Stimmt das? Sind wir nicht verantwortlich für das, was wir tun? Ich möchte es einmal den Männern unter uns besonders sagen. Liebe Männer, so wie der Adam hier seine Ehe führt, kann man keine Ehe führen. Vom Mann erwartet Gott, dass er Verantwortung übernimmt für sein Tun. Verantwortung übernimmt für seine Ehe. Und das nicht abwälzt auf irgendjemand anderes. Du kannst das auch nicht, das ist so eine fromme Version, auf Gott selbst abwälzen. Ich gebe zu, dass Adam der Einzige sozusagen unter uns ist, der so ein Stück weit da vielleicht noch das Recht dazu gehabt hätte. Denn der hat sich seine Frau nicht wirklich ausgesucht. Der hatte nicht die Auswahl, wie wir sie alle haben. Der hatte nur die eine. Ja? Aber selbst er, selbst Adam hat, als er sie von Gott präsentiert bekam, gejubelt und gesagt, endlich, das ist sie. Und er hat ihr zugestimmt. So viel traut Gott uns Männern zu. Und genau dann scheitern Ehen, wenn eben der Mann sich aus der Verantwortung stiehlt, die Frau anklagt, die Schuld bei der Frau oder bei Gott zu suchen beginnt. Und ich will es aber auch noch mal positiv sagen. Da, wo ein Mann sich in die Verantwortung rufen lässt, auch einer Ehe, wo er beginnt, die Verantwortung für seine Ehe und für sein Eheleben zu übernehmen, da blühen Ehen auch auf. Und Männer, die in ihre Frauen investieren, so wie Christus, das sagt ja Paulus, so wie Christus in die Gemeinde investiert, die investieren in eine glückliche Zukunft. Nicht nur für die Ehe, sondern eben auch für die Kinder. Sicherlich, auch die Frau darf sich nicht aus der Verantwortung verabschieden. Von ihr wird auch gesagt, dass sie auch dieses Spiel kannte, Schuld abzuladen. Eva schiebt alle Schuld der Schlange zu und treibt damit die Krise nur noch weiter auf die Spitze. Und auch das gilt es zu lernen für die Ehe. Schuld wird nie dadurch beseitigt. Das gilt allerdings nicht nur für Ehe, das gilt überhaupt für Schuld. Schuld wird nie dadurch beseitigt, dass ich sie verleugne. Oder in der Ehe, dass ich sie gemeinsam verleugne. Dass man einfach nicht mehr darüber redet. Dadurch wird Schuld nicht beseitigt. Paradoxerweise sagt die Bibel, werde ich Schuld nur da los, wo ich mich zu meiner Schuld bekenne. Und da beginnt eine Ehe heil zu werden. Und das steht im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Wer konkrete Schritte sucht zu einer heilen Ehe, der kann da anfangen. Der Jakobusbrief gibt noch an vielen anderen Stellen gute Ratschläge für eine gute Ehe. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen. Nicht die Schuld beim anderen suchen. Füreinander beten. Dafür bietet die Ehe breiten Raum. Und dann eben zu wissen, so wird Ehe heil. Noch ein dritter Punkt. Und was, wenn eine Ehe doch scheitert? Was, wenn eine Ehe doch scheitert? Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade auch heute Morgen einmal darauf zu schauen, wie geht Jesus eigentlich auch mit Menschen um, deren Ehe gescheitert ist. Es ist sicherlich deutlich geworden, dass Jesus zunächst einmal in diesem Gespräch mit Pharisäern und Jüngern sagt, das ist nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes zielt immer auf Versöhnung und Heilung, auch in einer von Krisen geschüttelten Ehe. Aber was, wenn eine Ehe doch scheitert? Und da schauen wir einmal hinein. Im Johannesevangelium gibt es zwei Begegnungen, die möchte ich beide uns sozusagen mal in Erinnerung rufen. Einmal im Kapitel 4 begegnet Jesus einer Frau und dann in Johannes 8 noch einmal wird davon berichtet, dass er einer Frau begegnet ist, ja, die in schwierigen Beziehungen, sag ich mal, lebten. Dass eine Ehe scheitert, Jesus sagte, es kann an der Hartherzigkeit des Menschen liegen, davon spricht er. Es kann aus einer Untreue heraus eine Ehe scheitern. Untreu, ich bin untreu geworden meinem Mann gegenüber, ich bin untreu geworden meiner Frau gegenüber. Das ist in Johannes 8 der Fall, da wird eine Ehebrecherin zu Jesus gebracht. Es kann einfach aus einer gewissen Bequemlichkeit heraus, aus Geiz heraus eine Ehe scheitern. Es gibt da ein Beispiel, zum Beispiel im 1. Samuel-Buch zwischen Nabal und Abigail, da scheitert die Ehe etwa aus diesen Gründen. Oder dann aus Unvorsichtigkeit, das wäre bei David und Bathseba so der Fall im 2. Samuel-Buch. In diesen Büchern kann man sehr viel über Ehen und gescheiterte Ehen entdecken. Es gibt zahllose Gründe, und die Bibel verschweigt das nicht, warum eine Ehe scheitern kann. Aber wir wollen ja etwas lernen. Und darum schauen wir hinein in dieses Johannesevangelium und schauen hinein, wie Jesus Menschen seiner Zeit begegnet ist, die an ihrer Ehe gescheitert sind. Da ist zunächst diese Begegnung, von der Johannes im Kapitel 4 erzählt, wo Jesus an einen Brunnen kommt, in der Nähe des Ortes Sichar, und dann kommt eine Frau an den Brunnen und sie kommen ins Gespräch. Und dann sagt Jesus zu ihr: Du, wir sind an einem Punkt angelangt, da ist es, wer ist eigentlich dran, bring doch mal deinen Mann, hol doch mal deinen Mann. Und sie sagt: Ich habe keinen Mann, ich habe keinen Ehemann. Und Jesus blickt hinein in ihr Leben und sagt: Ja, das stimmt, du hast keinen Ehemann. Der, mit dem du jetzt zusammenlebst, mit dem bist du nicht verheiratet, und die anderen 5, die du davor hattest, waren es auch nicht. Und ich sehe, dass das Jesus hier im Gespräch ist mit einer Frau, ja, die an vielen Stellen die Ehe gebrochen hat. Diese Frau am Jakobsbrunnen. Und wir haben einen Besuch bekommen. Findest du einen Platz irgendwo hier unter uns? Okay, super. Und wir sehen als erstes in dieser Geschichte von Jesus und dieser Frau, dass Jesus diese Frau weder gemieden hat, noch sie verdammt hat. Jesus meidet nie Sünder, noch verdammt er Sünder. Was Jesus allerdings tut, und das hat er in diesem Gespräch mit dieser Frau an diesem Brunnen getan, er deckt die Sünde in ihrem Leben auf. Und manchmal macht er das recht schonungslos. Aber, und das ist ganz entscheidend, er sucht damit nie die Öffentlichkeit. Und das gilt nicht nur für die Sünde des Ehebruchs und die Folgen davon, das gilt für alle Sünden. Sünde gehört ans Licht, darf nicht verleugnet werden, wenn sie keine unheimliche dunkle Macht in unserem Leben werden soll. Aber sie gehört nicht in die Öffentlichkeit. Ich will das mal so in etwas plakativer Form sagen. Schlimm, wenn einer die Ehe bricht. Schlimmer, wenn andere davon sprechen. Schlimm, wenn einer die Ehe bricht. Schlimmer, wenn andere davon sprechen. Und mit dem Finger auf die Betroffenen zeigen. Das ist die Geschichte im Johannesevangelium Kapitel 8. Ein zweiter Punkt fällt mir auf bei Jesus und dieser Frau am Jakobsbrunnen. Er segnet diese Frau in dem Punkt, wo sie ehrlich ist und ehrlich wird. Nicht wahr? Nichts ist schlimmer, als mit einer Lebenslüge leben zu müssen. Und nichts raubt mehr die Lebensfreude. Und als diese Frau dazu steht, zu ihrer Vergangenheit und zu ihrer Gegenwart, da kommt es zu einer Wende in ihrem Leben. Sie kommt zum Glauben an Jesus, und es heißt dann, auch viele andere in dem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Johannes 4, 39. Und dann, und das berührt mich, Jesus bleibt 2 Tage in diesem Dorf, in Sichar. Er lässt sich da hineinbitten. 2 Tage bleibt er in der Nähe dieser Frau, deren Beziehungen zerbrochen waren, die nun wirklich in einem Beziehungschaos lebte. Und 2 Tage, von denen das heißt, es kamen nicht nur viele, sondern noch viel mehr zum Glauben an Jesus Christus. Alles das wurde in Bewegung gesetzt, mit dieser einen Frau, dass sie zu ihrer Schuld gestanden ist, ehrlich geworden ist vor Jesus. Durch die ehrliche Antwort, ich sag's mal so, einer mehrfach geschiedenen Frau, beginnt dieses Dorf sich auf Jesus auszurichten. So kann Gott gescheiterte Menschen segnen und zum Segen setzen. Und das ist die Geschichte Gottes mit vielen gescheiterten und zerbrochenen Menschen. Und ein drittes noch, Jesus traut uns Menschen ein neues Leben zu. Dieser Frau im Kapitel 8 des Johannesevangeliums, die da von anderen zu ihm gebracht wird, die alle mit den Fingern auf diese Frau zeigen und sagen, sie ist eine Ehebrecherin, und denen dann Jesus auf sehr feine Art und Weise zeigt, was er davon hält, wenn wir mit unserem Finger auf andere zeigen und die dann alle sich davonschleichen? Dieser Frau, mit der Jesus dann alleine zurückbleibt, der sagt er, ich verurteile dich auch nicht, du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr, tu das nicht mehr. Das traut Jesus uns Menschen zu, dass da, wo wir uns mit unserem Leben, mit unserer Ehe auf Jesus einlassen, dass wir dann auch von Sünde frei werden. Das will Jesus für uns, für unsere Ehen. Wie das ganz praktisch aussehen kann, das wird uns jetzt das Ehepaar Ralf und Astrid Müller erzählen. Ich freue mich, dass die beiden da sind, uns davon berichten. Und das soll sozusagen der Schlusspunkt dieser Predigt sein. Hören wir einmal zu, was sie uns zu sagen haben. Ach, und da kommen noch ein paar dazu, die spielen auch in dieser Geschichte, die sie zu erzählen haben, eine Rolle.
Mosche. Mein Name ist Ralf Müller, vielleicht kennt mich der ein oder andere. Vielleicht auch nicht, das tut auch überhaupt nicht zur Sache. Es sind so ein paar Leute, die jetzt noch kommen. Das hat auch einen Grund. Ich finde es heute Morgen wieder wunderbar, wie man Wunder erkennen kann. Ist mir gerade so gekommen, ich finde es ein unglaubliches Wunder, dass ich hier überhaupt stehe. Ich finde es ein Wunder, dass ich überhaupt was sag. Und ich finde es ein Wunder, dass die Dame, die hier rechts neben mir steht, mich seit 20 Jahren aushält.
Ja, guten Morgen. Ich bin Astrid Müller. Wir alle zusammen sind der Hauskreis Kachel. Das hat auch einen Grund, warum jetzt hier alle zusammen stehen, weil das ganz viel mit unserer Geschichte zu tun hat. Anfangen möchte ich mit einem ganz, ganz großen Dankeschön an die Gemeinde, in der wir auf jeden Fall eine Heimat gefunden haben, eine geistliche Heimat, aber ganz wichtig, dass wir letztes Jahr Tor zur Bibel mitmachen durften und da erkennen durften, dass wir ja zwar ganz viel wussten, aber eben keine Gewissheit hatten. Und es war ein Kampf und wir haben uns schwer getan damit, das anzunehmen, aber wir durften eben in diesen Hauskreis kommen und ja, da sind wir viel getragen worden, auch ertragen worden manchmal. Und es hat dann einfach dazu geführt, dass wir uns im April letztes Jahr beide unabhängig voneinander zu Jesus bekannt haben.
Das hört sich so easy an, schön mal zu Jesus bekannt, war aber nicht so. Wir haben 1991 hier in dem Altarraum geheiratet. 1991 hier in dem Altarraum geheiratet. Und damals hat uns der Matthias Laubvogel getraut und der hat ein großes Interesse an uns als Mensch und natürlich als zukünftige Christen gehabt. Wir haben, glaube ich, ganz schön schnell erkannt, dass Gott existent ist und ich habe das sowieso immer rein physikalisch schon gerafft, dass da irgendwas dran ist und wir haben so gelebt. Und dann haben wir irgendwann mal auch einen Hauskreis gefunden und es hat sich ergeben, dass wir dann auf einmal immer weiter weg auch von Gemeinde, Gott und Kirche im Allgemeinen gerückt sind. Wir haben es unseren Kindern zu verdanken, dass die vor so 2005 rum restlos begeistert von der Kinderkirche waren. Und gut, um permanenten Stress zu vermeiden, haben wir dem nachgegeben. Astrid hat dann irgendwann die glorreiche Idee gehabt, eine Freundin einzuladen für Tor zur Bibel. Und die konnte aber nicht, die Freundin, und hat gefragt, ob ich mitkomme. Und ich habe meine Frau schon immer ganz doll lieb gehabt. Und manchmal habe ich ihr intuitiv vertraut, dass sie manchmal schon das Richtige tut. Konnte mir das dort aber nicht so erklären, aber das Essen war die ersten zwei Abende sehr klasse dort. Und wir haben auch relativ schnell erkannt, dass das eine sehr verbindliche Angelegenheit ist und dass man sich hier nicht so einfach rauswinden kann. Es war auch da schon irgendwie hat viel mit Wunder zu tun gehabt. Und es hat sich dann so überschnitten, dass wir die wunderbaren Menschen hier rechts und links kennengelernt haben. In meinen Augen großartige Menschen, die auch Fehler selber sich selbst zugestehen. Mir sind Leute, die völlig unterschiedliche Herkunfts, ganz völlig unterschiedliche, wo jeder echt aus einer anderen Ecke kommt und eine ganz andere Geschichte zu seinem Glauben hat und wir vielleicht auch vom Charakter völlig unterschiedlich sind, aber ich kann mein Herz und auch meine Probleme dorthin legen, ohne dass ich Angst haben muss.
Ja, und unsere Bekehrung hat natürlich tolle Sachen mit uns gemacht und es gab ganz viele Wunder. Wir beide haben uns jeder auf den Weg gemacht, aber leider getrennt. Und das hat sich in unserer Ehe bemerkbar gemacht. Das hat immer weniger zusammengepasst. Wir waren nicht mehr wirklich kompatibel und es hat ganz viel an uns gearbeitet. Und dann haben wir uns entschlossen, einigen Vorbildern aus unserem Hauskreis zu folgen. Und Ralf hat dann ein Eheseminar gebucht.
Ja, wenn Sie Tor zur Bibel bucht, gell, kann ich auch mal ein Eheseminar buchen.
So gesehen. Also wir sind zu Team F gefahren von, wann war das eigentlich? Das ist gar nicht so lange her, nicht mal einen Monat, ja. Und mit sehr gemischten Gefühlen, ein bisschen vielleicht auch mit Angst, was da passiert. Und hatten beide nicht wirklich Lust darauf. Aber es hat ganz, ganz viel mit uns getan. Es hat auf jeden Fall Dinge mit uns getan, die wir nicht erwartet haben. Aber Gott ist eben groß und er tut das immer anders, als wir uns das vorstellen. Und wir sind im Grunde genommen getrennt hingefahren und wir sind nach Hause gekommen mit einem gänzlich neu formulierten Eheversprechen für uns. Ja, dass wir sozusagen, Christine hat so gesagt, dass wir nochmal geheiratet haben.
Das fand ich ja das Überraschendste. Ich hatte ja gedacht, wunderbar, wir gehen mal schön, nettes Hotel und so, weil wir vorher, war es auch, ja, ja, klar. Und es war aber insgesamt natürlich total anstrengend. Ich persönlich bin halt sicher nicht so drauf, dass ich sage, ich bin jetzt der offenste aller Menschen und wunderbar, wir machen jetzt hier mal schön mit 20 Ehepaaren ein schönes Seminar. Überhaupt nicht, aber Gott ist halt, es ist unfassbar, wenn man die Notwendigkeit erkennt, sich auf Dinge einzulassen und vor allen Dingen auf unseren unendlich liebenden Gott. Und ich bin nach wie vor ein vernünftiger Mensch geblieben, ja. Dann ist es so, dass Dinge passieren können und dürfen. Ich finde es hochergreifend, als wir dann am Sonntag so da gesessen haben, ja, und wir uns in der Zeit auch viele Sachen, es ist ja nicht so, dass wir vorher nicht miteinander geredet hätten oder so, aber die Spannung, die da irgendwie aufgrund des Fehlens Gottes in unserer Ehe sich aufgetan hat, mussten wir uns einfach mal ein neues Eheversprechen geben. Ist halt so, weil es ja eine andere Voraussetzung ist.
Ganz wichtig war, das haben wir ja eben auch gehört, dass wir vorher die Jahre, die wir einfach ohne Gott diese Ehe geführt hatten, dass wir die unters Kreuz legen. Und das konnten wir beide tun, dass wir einander vergeben konnten, was wir vielleicht an Fehlern gemacht haben und dass wir auch Gott um Vergebung bitten konnten. Und wir haben ganz bewusst eine Ehe zu dritt jetzt geschlossen, haben Jesus in die Mitte gestellt und erkennen, dass das etwas ganz, ganz anderes ist und dass das dieser Bund ist, der eben nicht aufgelöst werden kann. Soll ich einfach mal vorlesen? Unser neues Eheversprechen. Ich will dich annehmen als Kind Gottes, als Geschenk und dich auch so wertschätzen. Ich will dich gut behandeln. Ich will dein treuer Partner sein und zu dir stehen. In schlechten Zeiten will ich mit Gottes Hilfe und durch seine Gnade aushalten. Ich will immer offen und ehrlich sein und unsere Ehe ins Licht Gottes stellen. Ich entscheide mich für dich, für unsere Liebe, für immer und immer wieder neu. Was wir damit eigentlich sagen wollen. Ganz kurz noch. Wir wollen einfach allen Mut machen, immer wieder neu das Abenteuer einzugehen und immer sich wieder neu auf Sachen einzulassen, auch wenn sie sich ganz komisch am Anfang anfühlen. Und dass das auch nicht nur für die Ehe gilt, für die im Besonderen, aber auch für unsere ganze Familie, für unsere Freundschaften und auch für unsere Gemeinde. Und weil wir als Hauskreis auch was Gutes der Gemeinde tun wollen, haben wir ganz viele Brötchen geschmiert, die wir dann jetzt zum Kaffee und Tee und den Plätzchen dazu tun.
Also ich habe ja immer Hunger nach dem Gottesdienst, weil wir auch so lange hier rumstehen. Vielleicht hat ja jemand die Idee, das öfters mal zu machen.